Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Mit seinem Roman Moonatics, der letztes Jahr bei uns erschienen ist, eine Reise unternommen hat, die nicht hier auf der Erde haften bleibt, sondern uns mitnimmt zum Mond. Und was man auf dem Mond alles anstellen kann und was man auf dem Mond etwas alles nicht anstellen darf, aber doch anstellen will, das werden wir sicherlich gleich hören. Und die Reise hierher durch den ganzen Verkehrswahnsinn war schon so ein bisschen wie so ein kleiner Flug zum Mond, oder?
Ja, ich habe jetzt vor einer Viertelstunde im Stau gestanden und die Wegeführung auf dem Parkplatz ist auch eine Frechheit. Man muss ja erstmal einen Kilometer da rumlaufen. Auf jeden Fall war ich auf dem letzten Drücker hier und jetzt bin ich hier, hallo. Genau, und ich werde jetzt die nächsten, naja, wahrscheinlich nur 25 Minuten aus meinem Roman Moonatics vorlesen. Der handelt von einem Urlaub auf dem Mond, der dann nicht 3 Wochen lang dauert, sondern 2 Jahre. Es werden darin keine Feen und Elfen vorkommen, deswegen ist es kein Fantasy-Roman. Es ist Science Fiction, es ist Gesellschaftssatire, es geht darum um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, um Philosophie, um Gentrifizierung, das Ende der Menschheit, also die üblichen alltäglichen Probleme. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los, denn wir sind da schon ein bisschen im Verzug.
Wir freuen uns drauf.
Könnt ihr mich eigentlich hören? Weil es ist so, ich habe das Gefühl, ich sitze hier gerade in einem Einkaufszentrum. Okay. Ach so, genau. Ich lese also jetzt nicht ein längeres Kapitel in einem Streifen vor, sondern es ist ein bisschen wie ein Trailer. Ich habe also immer so ungefähr 2-seitige Sequenzen verschiedener Kapitel zusammengefügt. Und wenn die Stoppuhr vorbei ist, dann hören wir einfach auf. Ne? Genau. So, also. Es geht los mit dem Vorwort oder quasi dem vorersten Kapitel. Der Tag, an dem sich alles änderte, begann wie jeder andere auch. Um exakt 7:05, wie immer, mit dem Radiowecker. Die Zeit hatte ich so eingestellt, dass ich nicht von den Nachrichten geweckt wurde, sondern erst danach. Der Übergang vom Traum in die Realität war mit Musik besser zu ertragen als mit dem Weltgeschehen. Der Sender brachte normalerweise nach den Nachrichten etwas Fröhliches und Aufmunterndes. Doch an diesem Morgen 7:05 war alles anders. Es ertönte ein Requiem. Danach meldete sich der Moderator zu Wort. Die düsteren Klänge waren dem europäischen Sommer gewidmet, denn es würde ihn nicht mehr geben. Es war soeben offiziell bestätigt worden, dass der Golfstrom endgültig versiegt war. Das war die Geburtsstunde der Generation Golfstrom, meiner Generation. Zugleich war es mein 21. Geburtstag, der Tag, an dem ich mein Studium abbrach und auf Reisen ging. So, jetzt haben wir einen Zeitsprung von 21 Jahren und der Ich-Erzähler, nachdem er sich lange sinnlos in der Welt herumgetrieben hat, hat ein bisschen Geld geerbt und tritt eine Reise zum Mond an. Und wir sind jetzt an der Stelle, wo er in dem Hotel auf dem Mond zum ersten Mal seine Suite betritt. Mein neues Zuhause für die nächsten 3 Wochen befand sich auf der rechten Seite des weiß schimmernden Flurs. Nicht ganz in der Mitte, sondern etwas weiter hinten. Als ich die Tür zur Suite Nummer 7 öffnete, erschrak ich. Ich schaute direkt in den schwarzen Sternenhimmel über grauer Mondschaft. Aber es war nur der Blick durch die dunkle Suite auf die Terrasse dahinter. Die Beleuchtung fuhr langsam hoch. Dazu lief die Mondscheinsonate von Beethoven. Ich trat ein, stellte die Tasche ab und ließ mich auf die dünne Matratze fallen. Noch nie hatte ich mich so schwer gefühlt, obwohl ich hier nur 14 Kilo wog. Die Sonate verklang und eine Stimme ertönte: Herzlich willkommen in Levania, Mr. Curtis. Ich öffnete die Augen. An der Wand die Projektion eines alten Mannes mit weißem, fusseligem Bart, Sir Richardson. Die Fernbedienung lag zum Glück neben dem Bett. Ich wollte jetzt meine Ruhe. Wie spät mochte es sein? Aus alter Gewohnheit flüsterte ich Zeit, aber die Kontaktlinsen funktionierten auf dem Mond nicht, seitdem die Chinesen hier das iNet stillgelegt hatten. Es erschien keine Anblendung in meinem Sichtfeld, aber das Zimmer hatte mich gehört und eine weibliche Stimme sagte leise 17:07 Uhr. Die Rezeptionistin, Mademoiselle Lunette, hatte mir mitgeteilt, dass das Dinner 8 Uhr in der Lounge starten würde. Was für Uhrzeiten waren das eigentlich? Greenwich? Houston? Auf jeden Fall war es hier Nachmittag und bis zum Abendessen noch eine Weile hin. Ich löste mein hellgrünes Halstuch, warf es gegen das Terrassenfenster, das den Weltraum aus dem Zimmer fernhielt, und schaute mich um. Keinerlei Dekoration, kein Bild an den Wänden, nichts. Die einzigen Farbtupfer waren das hellgrüne Knäuel vor der Scheibe und die blaue Erde im schwarzen All. Die Suite hatte die Größe eines normalen Hotelzimmers und war zur Terrasse hin komplett verglast. Dort draußen standen zwei Deckchairs, ein kleiner Tisch und zwei Stühle. Was mich am meisten faszinierte, war aber die Box von der Größe einer Telefonzelle, die in die gläserne Außenwand eingelassen war. Die Luftschleuse. Ansonsten sah es hier beinahe aus wie in den I-Flats, in denen ich oft gewohnt hatte. Apartments auf der ganzen Welt, identisch eingerichtet, weiß und minimalistisch. Man fand sich sofort zurecht. Dafür zahlte man eine Flatrate und hatte überall eine Unterkunft, ohne große Formalitäten. Die Apple-Zentrale in Shanghai hatte lästige Anmeldungen des Wohn- und Steuersitzes überflüssig gemacht. Als iFlat-Bewohner genoss man so etwas wie eine virtuelle Apple-Staatsbürgerschaft. So hatten sie zwar Zugriff auf meine Daten, aber wenn ich irgendwo in ein neues Apartment kam, waren immer die richtigen Sachen im Kühlschrank. So, jetzt springen wir ein paar Stunden vor, wo der Ich-Erzähler zum ersten Mal in die Lounge kommt. Die Lounge des Hotels. Ich brauchte einen Drink, also folgte ich dem Umgang in Richtung der Bar, unauffällig bemüht, meinen Schritt der geringen Schwerkraft anzupassen. Vielleicht hätte ich doch besser die bereitgestellten Schuhe mit den Bleisohlen anziehen sollen. Ein prüfender Blick ergab allerdings, dass zumindest die meisten Frauen bleifrei unterwegs waren, einige trugen sogar hochhackig. Erleichtert nahm ich auf einem der Barhocker Platz. Irgendetwas stimmte nicht. Dann fiel es mir auf. Sollten nicht an der Rückwand einer anständigen Bar zahllose Flaschen funkeln, bunt und verheißungsvoll? Stattdessen schaute ich durch das große Fenster nach draußen. Davor standen immerhin Gläser und eine italienische Kaffeemaschine. Und der Barkeeper. Er war klein, mit hellblond gefärbten Haaren und dem stechenden Blick eines Habichts. »Frohes neues Jahr. Na, erster Abend hier?« begrüßte er mich knarzend und polierte dabei ein Glas. »Wer bist du?«
»Darian.«
»Ich bin Harry. Was willst du trinken?«
»Harry, der Duskkeeper mit dem Roboter. Ich erkundigte mich nach dem Angebot.«
»Du siehst aus, als könntest du einen Gin Tonic gebrauchen.«
Das traf zu.
Harry nahm das frisch gewienerte Glas, ließ Wasser aus dem Hahn hineinlaufen und warf einige Eiswürfel dazu. Dann schaufelte er mit einem Löffel weißes Pulver in das Glas und rührte das Ganze um.
»Bitte ein Gin Tonic, mit ganz viel Liebe gerührt. Welche Zimmernummer?«
»Suite Nummer 7.«
»Ein Sweetie, wie lange bleibst du denn?« fragte Harry und fixierte mich mit seinen braunen Raubvogelaugen.
»3 Wochen. Und was ist das für ein Pulver?«
»Gin Tonic Extrakt. Wird mit Wasser aufgerührt. Schmeckt besser als das Original. Oder glaubst du, wir bringen Flaschen mit Gin und Tonic auf den Mond?«
»Warum nicht, wenn hier sogar Reiterstandbilder herumstanden?« »Aber tatsächlich, es schmeckte wie Gin Tonic. Es war mir neu, dass es Alkohol in Pulverform gab.« Ich prostete ihm zu.
»Macht ihr das mit allen Drinks?« »Ich meine, habt ihr auch Rotweinpulver oder so?«
»Nein«, sagte Harry. »Das geht nur mit Gin Tonic, wegen der Moleküle. Andere Drinks haben wir hier nicht, außer wenn jemand vom Duty Free in Neumexiko Whisky oder Wodka mitbringt. Scheint's wohl nicht dran gedacht zu haben, was? Jedenfalls haben wir auch schon mit Wasserpulver herumprobiert, aber wir wussten nicht, womit wir das Zeug auflösen sollten.« Harry lachte heiser.
»Aber du wirst dich an das Zeug gewöhnen. Gin ist gut gegen Malaria, die verdammten Mondmücken, du weißt schon. Aber keine Sorge, ist alles im grünen Bereich.«
Ich drehte mich auf meinem Hocker in Richtung Saal, blieb mit meinem Blick wieder an der Sternenkuppel hängen und prostete der vollen Erde zu. So, jetzt spulen wir vor. Das ist ein Kapitel, wo der Ich-Erzähler mit einem Freund aus dem Hotel einen Ausflug zum nahegelegenen Gewächshauskrater gemacht hat, wo Grünzeug angebaut wird. Und der Betreiber des Kraters ist ein Hippie, der dort in einer Holzhütte lebt und in einer Hängematte die Gäste empfangen hat. Und eigentlich ist es so, dass in dem Kapitel der Ich-Erzähler mit den Jungs dort auch gekifft hat, aber da hier das eine familienfreundliche Veranstaltung ist, habe ich die entsprechenden Stellen rausgekürzt. Es geht es darum, dass die jetzt wieder zurück sind im Hotel und bei Toni, dem Kumpel vom Ich-Erzähler, im Büro sitzen. Wir parkten den Scooter am Zugang zum Verwaltungstrakt, in dem sich Tonis kleines Büro befand.
Ich muss noch mal schnell ins Netz, sagte Toni. Ein Update für unseren Roboter. Man muss ständig Programme für ihn runterladen. Gibt es auch eins zum Glätten des Mondstaubs, fragte ich, während ich mit den Gläsern und dem Gin Tonic Pulver hantierte. Nein, das muss Harry ihm vormachen. Roboter sind letztlich nur dumme Automaten. So, das Update ist hochgeladen. Mal sehen, was es Neues im App Store gibt. Wir klickten durch die Angebote. Es gab für die Roboter spezielle Apps zum Austauschen von Katzenstreu, zum Bügeln von Hemden, zum Autowaschen, zum Spargelstechen. Hier, wie wäre es damit, grinste Toni. Eine Kellner-App mit Komplimentmodul Roberto. Super, das nehmen wir. Er klickte auf Herunterladen. Die Leute in der Lounge werden Augen machen. Lass uns rübergehen, wir probieren das gleich mal aus. Während wir durch die Halle in Richtung der Lounge gingen, nahm Toni Kontakt zu Harry auf und bat ihn, den Roboter in die Lounge zu schicken. Noch im Gehen aktivierte er dann das neu heruntergeladene Garçon-App 3.0. Er tippte suchend auf seiner Uhr herum. Die neuen Gäste heute Abend. Ehepaar Gorski aus Ohio. Flitterwochen. Es ist schon kurz nach sechs. Sie sind sicher schon da. So war es. Wir stolperten in die Lounge und erkannten ein junges Pärchen, das von Harry an der Bar fachkundig unterhalten wurde. Man hatte gute Laune und schaute etwas irritiert zu uns herüber, denn die Flitterwöchner sahen sich zwei bekifften Typen in Raumanzügen gegenüber, die grinsend auf sie zukamen und sie begrüßten. Toni zumindest. Ich zog es lieber vor, mich abseits zu halten, in der stillen Hoffnung, einfach übersehen zu werden, angestrengt unsichtbar, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Aber natürlich gab ich den beiden dann doch noch die Hand. Als Mrs. Gorski dabei angewidert zusammenzuckte, fiel mir auf, dass ihre Finger von klebrigen, orangefarbenem Schleim verschmiert waren. Ich hatte die Mangos in meiner Hosentasche vergessen. Sie hatten das Vakuum draußen nicht heil überstanden. Entschuldigend murmelte ich etwas von Aprikosenmarmelade und ließ mir von Harry ein Trockentuch geben, das ich zunächst Mrs. Gorski reichte. Zum Glück gleitete Toni das Gespräch souverän zum Thema Abendessen und verkündete, dass die Gorskis die Ehre hatten, Teil einer Premiere zu werden. Den ersten Auftritt unseres neuerdings zum Kellner erweckten Roboters, der auch tatsächlich in diesem Moment in die Lounge tapste. Ich hatte ihn bislang nur aus der Ferne gesehen, meist bei der Gartenarbeit, wie Toni es nannte. Den Mondstaub glattstreichen oder draußen die Mover vom Staub befreien. Er sah im Großen und Ganzen so aus, wie ich Roboter von gelegentlichen Begegnungen auf der Erde kannte. Toni rief ihn zu uns. Buzz, komm bitte her. Der Automat kam mit erstaunlich geschmeidigen Bewegungen herangeschritten. Sein Körper war wegen der Außeneinsätze von einem mattglänzenden Material überzogen, denn der Mondstaub war fein und tückisch. Der Kopf mit den Kameraaugen und dem Mundlautsprecher war von einer transparenten Maske überdeckt, auf die von innen ein bewegliches, sprechendes Gesicht projiziert wurde, das perfekt mit dem übereinstimmte, was der Roboter sagte. Der Effekt war erstaunlich. Man hatte tatsächlich den Eindruck eines redenden, menschlichen Antlitzes, wegen der Dreidimensionalität der Maske sogar im Profil. So hatte man die technischen Probleme umgangen, die sich stellten, wenn man eine komplexe Mimik mit künstlichen Mündern, Lachmuskeln und Augen nachzubilden versuchte. Das in die Maske projizierte Gesicht, das zu uns sprach, war das des Apollo-Astronauten Buzz Aldrin. Dahinter steckte vermutlich das übliche Betriebssystem Cyclopia, das auch in Telefonen und Kontaktlinsen so etwas wie Intelligenz vortäuschte. »Wie kann ich helfen?«, fragte der Roboter. Er schien tatsächlich Buzz Aldrin zu sein, der mit uns redete. Er schaute uns an und vermutlich war es auch seine Stimme, die aus dem verborgenen Lautsprecher kam. Die von innen projizierten Lippen auf der transparenten Gesichtsmaske bewegten sich perfekt zur gestellten Frage. »Buzz, du hast jetzt eine neue Aufgabe«, erklärte Toni. »Du wirst heute Abend für diese Herrschaften hier kellnern, ihnen das Essen servieren und sie beraten. Hast du das verstanden?« Unsere neuen Gäste standen mit großen Augen daneben und ich war nicht sicher, ob Mrs. Gorski sich so das erste Dinner ihres Honeymoons vorgestellt hatte. »Sehr gerne«, antwortete Buzz und schaute uns mit seinen blauen Apollo-Augen der Reihe nach an. »Möchten Sie die Speisekarte sehen? Ihr Kleid steht ihr übrigens ganz wunderbar.« Das Komplimentmodul Roberto war offenbar noch nicht ganz ausgereift, denn Mrs. Gorski trug eine weiße Baumwollhose mit Bluse. Aber wir hatten alle etwas zu lachen und Toni führte die Gorskis zu ihrem Zweiertisch am großen Fenster. Buzz brachte natürlich keine Speisekarten, denn es gab keine. Das Menü entnahmen die Gäste ihren Uhren. Die Gorskis waren aber so mutig, dann einige Fragen zu stellen, und sie hatten offenbar verstanden, dass das Ganze nicht so ernst zu nehmen war. Die Frage, ob dies oder jenes vegetarisch sei, wurde von Bass durchaus zutreffend beantwortet, und sogar bezüglich der Herkunft des Gemüses wählte er die richtige Antwort aus dem Datenspeicher der Kellner-App. Alles aus eigenem Anbau, ganz frisch. Irgendwann erschien er mit dem Essen aus der Küche, stolzierte damit unter den staunenden Blicken der anwesenden Gäste durch die Lounge und servierte es souverän auf einem Tisch am großen Fenster. Die Gorskis sahen zu uns herüber und strahlten. Das Experiment war geglückt. Wir hatten gemeinsam einen historischen Moment erleben dürfen. Ein kleiner Schritt für einen Kellner und bedient wird von rechts. Als Bass die leeren Kaffeetassen abräumte, rief er den Flittlerwöchern hinterher: Good luck, Mr. Gorski. Das ist ein Inside-Joke, aber den verrate ich jetzt nicht. Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir hatten noch so 5 Minuten.
5 Minuten.
Und noch vielleicht Fragen beantworten oder noch eine Passage lesen, wie Sie möchten.
Keine Ahnung, gibt es irgendwelche Fragen oder soll ich noch was vorlesen? Ich lese aber nochmal 5 Minuten weiter, ne?
Okay.
Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Genau. jetzt kommt eine Szene, aber da wir an 5 Minuten aufhören, bleiben euch die heiklen Stellen erspart. Es geht darum, dass der Ich-Erzähler mittlerweile nach einem längeren Aufenthalt im Hotel eine Truppe von Leuten kennengelernt hat, die gern feiern gehen. Und er hat einen Bekannten, einen französischen Dandy namens Alain, der eine sogenannte Mondjacht hat, also ein großes Fahrzeug mit Gästezimmern und Salon und so weiter, mit dem man auf dem Mond umherfahren kann. Und mit dem Gefährt fahren die jetzt mit 8 Leuten oder sind schon gefahren zu einem Hotel namens Chalet de la Lune, wo es eine berüchtigte Disco gibt. Und dort sind sie gerade. An der Garderobe gaben wir unsere Raumanzüge, Helme und Stiefel ab. Dafür bekamen wir Plastikchips wie in der Disco. Wir zogen weiter zum benachbarten Restaurant der Matterhornstube, wo Kurz den Tisch bestellt hatte. Es war der Beste direkt am Fenster, mit Blick auf die Saint-Tropez, die mittlerweile wieder auf halber Strecke zwischen Chalet und Horizont abgestellt war. Nicht zu übersehen. Während wir auf das Käsefondue warteten, vertrieben wir uns lautstark die Zeit mit Champagner und Wodka. Meine Erinnerung begann schon bald darauf zu verschwimmen, was sicherlich an den Getränken lag, vielleicht aber auch an dem kleinen Fläschchen mit klarer Flüssigkeit, das Hector laut johlend über den riesigen Topf dampfenden Käses ausgeleert hatte. Den weiteren Verlauf des Abends kann ich nur noch anhand bruchstückhafter Einzelbilder zu einem kaleidoskopischen Puzzle fügen. Nach dem Essen verließen wir die Matterhornstube und gingen hinüber zum Casino, das nicht weit entfernt lag. Ich erinnerte mich jedenfalls nicht, irgendwelche Treppen gestiegen zu sein. Außerdem glaubte ich, von dort die Saint-Tropez draußen auf gleicher Höhe gesehen zu haben. Oder vielleicht verwechselte ich es auch mit dem Bild, das ich vom Restauranttisch aus hatte. Denn was immer Hector in das Fondue gekippt hatte, es war jedenfalls sehr stark. Im Casino drückte Alain jedem von uns einen Stapel Jetons in die Hände. Ich hatte große Mühe, meine Augen auf die aufgeprägten Zahlen zu fokussieren und die Dinger voneinander zu unterscheiden. Wir standen alle um einen Roulette-Tisch versammelt, dessen Drehschüssel mit der Kugel von oben projiziert wurde. Es war eine Live-Schaltung aus dem Salon Privé des Casinos von Monte Carlo. Der Groupier hingegen war leibhaft anwesend und stammte von dort. Witold drückte ihm vertraulich, grüßend die Schulter.
Zeit ist um, oder?
Ja.
Ja, ich lese mal weiter, bis du mich hier das Mikrofon wegziehst. Zeitweilig stand ich vor den seidenen Rothschild-Teppichen an den Wänden des Casinos und versuchte, irgendetwas auf ihnen zu erkennen. Aber das war nicht so einfach, da alles vor mir herumwaberte. In einem vorübergehenden Moment relativer Klarheit gelang es mir jedoch, eine der Darstellungen etwas besser zu überblicken. Es war eine Schlachtenszene aus der alten Zeit, mit Kanonen, Pferden und bunten Uniformen. Waterloo, wie Witold mir erklärte. Auf einem Hügel war eine Figur zu erkennen, die das Geschehen beobachtete, neben ihm ein Pferd. Witold wusste wieder Bescheid. Es war der alte Rothschild, der den Ausgang der Schlacht abwartete und sich nach ihrem Ende sofort nach London aufgemacht hatte, um dort sein uneinholbar frisches Wissen über das Ergebnis an der Börse zu Geld zu machen. Sehr viel Geld. Es war deutlich zu erkennen, dass er in seiner weißen Reiterhose eine starke Erektion hatte. Ich stehe am Roulette-Tisch, neben mir Urs Kurz, er schwitzt sehr stark. Witold hat bereits mehrere Stapel Jetons vor sich aufgetürmt. Hector steht mir gegenüber mit zwei Frauen im Arm, beide im kleinen Schwarzen. Gianfranco neben mir, ein Glas Wodka in der Hand, er nimmt seine Sonnenbrille ab und legt sie auf Rot. Der Groupier schaut mahnend herüber. Ja,
schöner Übergang. Das ist ein guter Schluss. Vielen Dank, ja. Herr Ahlert.
Und der nächste, bitte.
Wer von Ihnen noch Fragen stellen möchte oder auch sich ein Buch signieren lassen möchte, da stünde Herr Ahlert dann noch hier im Anschluss im Hintergrund zur Verfügung.
Oder wir können den Spieß hier umdrehen. Ich kann ja auch mein Buch von euch signieren lassen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.